Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Kennt ihr eure Bildschirmzeit? Also habt ihr mal im Smartphone nachgeschaut, wie lange ihr so online auf welcher Plattform verbracht habt, wann ihr schlafen gegangen seid oder sowas? Das kann man ja auch mit Apps erfassen. Das sind ja ganz fürchterlich viele Daten, die sich da drin befinden in unseren kleinen digitalen Alltagsbegleitern. Und die Wissenschaft, gerade die medizinische, fragt sich immer mehr, können wir damit nicht was machen mit diesen ganzen Daten, die wir da über menschliches Verhalten sammeln.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer werktags schon ab 6 in der Früh und wir besprechen hier ein Thema immer in ganz kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 5. September.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und diese Daten, die ich anfangs erwähnt habe, die hat sich jetzt eine US-amerikanische Studie genauer angeschaut und wie man mit diesen Auswertungen eventuell auf psychopathologische Parameter schließen kann und was sich daraus dann wiederum vielleicht an Diagnostikmöglichkeit ergibt. Das ist natürlich ein Thema, was noch ziemlich unerforscht ist insgesamt. Deshalb haben wir uns einen Experten dazu geholt, wie immer ja bei uns. Und zwar haben wir gesprochen mit Yannick Terhorst. Er ist Psychologe und Digital Health Expert von der LMU München. Und jetzt fehlt nur noch euer sehr analoger Kaffee und dann starten wir doch mit dem Thema. In der psychiatrischen Forschung spricht man nämlich neuerdings vor allen Dingen über die digitale Phänotypisierung von Patientinnen und Patienten. Also das versucht man zu schaffen. Denn man hat auch festgestellt, die derzeitigen Praktiken, die wir zur Verfügung haben in der analogen, in Anführungsstrichen, Welt, die führen einfach dazu, dass uns wichtige Informationen über Symptome, über tägliche Verhaltensmuster verloren gehen. Denn wir betrachten ja immer nur eine Momentaufnahme, nämlich während sich die Person in Behandlung befindet. Das heißt also auch hier ist die Ergebnismessung, Ergebnis von Therapie, Ergebnis von eben Verhaltenstherapie oder Diagnostik oder derartiges immer nur episodisch, immer nur in dieser Sekunde möglich. Was passiert also mit der Zeit zwischen diesen Besuchen? Das ist die Frage. Und kann man das irgendwie mehr auswerten? Klar, bis jetzt hatten wir dann natürlich auch die Selbstberichte von den Betroffenen selber in den Sprechstunden. Aber so richtig neutrale Symptomeüberwachung, die gibt es nicht. Aber die Möglichkeiten, die Voraussetzungen dazu, die sind ja schon da, mithilfe unserer mobilen Sensoren, die wir die ganze Zeit rumtragen. Da gibt es die Möglichkeit, kontinuierlich und auch nicht weiter aufwendig Verhaltensmarker zu messen, wie zum Beispiel soziales Verhalten, körperliche Aktivität, Schlafen und dann natürlich noch, wenn man meinetwegen noch ein paar Tracker dazu nimmt, andere klinisch relevante Funktionsbereiche. Unser Experte Yannick Terhorst beschrieb das so. Das Smartphone hat eine Menge Sensoren, die eine Menge Daten liefern und das ist die Kernidee. Können wir diese Sensoren nicht nutzen, um mit den Daten aus dem Alltag Indikatoren für psychische Gesundheit zu finden? Und da gibt es vor allen Dingen zwei große Felder. Einmal Assessment und Monitoring, das heißt also man will Symptomatiken erkennen, möglichst vielleicht noch bevor eine Erkrankung auftritt. Und das andere ist die Diagnostik, also die Frage, wie können wir verschiedene Störungsbilder gut voneinander abgrenzen. Und auch hier, so erklärte er weiter, könnten objektive Verhaltensdaten eine Rolle spielen und auch dabei helfen, zum Beispiel bessere Klassifikationssysteme zu finden bzw. bestehende zu erweitern. Terhorst nannte dann auch gleich ein ganz konkretes Beispiel. Zum Beispiel eben so, dass man Rohdaten wie GPS-Daten nimmt und daraus bedeutsame Verhaltensmarker ableitet. Bei GPS zum Beispiel die Bewegungsdistanzen berechnet und sich dann anschaut, wie viele Orte wurden besucht, wie viel Zeit wurde zu Hause verbracht. Und wir wissen aus einer neuen Meta-Analyse, so unser Experte, dass gerade die GPS-Daten ein guter Indikator sind für eine Reihe psychischer Erkrankungen. Aber wie ich auch schon sagte, die Forschung steht da noch am Anfang und wir müssen jetzt erstmal gucken, welche Daten brauchen wir da eigentlich und wie funktioniert das Ganze. Und das hat eben diese Studie aus den USA getan. Teilgenommen haben 550 Personen, zu 83% waren es Frauen. Merkt ihr schon, so ganz ausgeglichen ist das nicht. Das mittlere Alter waren 31 Jahre. Auch hier fällt natürlich sofort auf, huch, das ist natürlich deutlich jünger als so die Studienpopulation, die wir normalerweise im Schnitt haben. Aber auch wenn diese zwei Parameter jetzt nicht so wahnsinnig heterogen scheinen, andere waren es durchaus. Mehr als die Hälfte der Begleiteten waren aktuell in Behandlung, nämlich knapp 300. Einige hatten eine bereits zurückliegende Therapie und dann gab es natürlich auch noch welche, die noch nie eine Therapie hatten. Das waren ebenfalls über 100. Und bei allen wurde dann im Jahr 2023 15 Tage lang kontinuierlich Daten erfasst über das eigene Smartphone. Die mussten also sonst weiter gar nichts tun. Die Daten waren GPS, Bewegungssensor, Bildschirmaktivitäten, Akkustand und Anrufprotokolle. Und daraus wollte man erkennen oder wollte man schauen, sehen wir psychopathologische Verhaltensmuster. Denn nach der jüngsten Forschung ist es so, dass die meisten Störungen der mentalen oder seelischen Gesundheit mit 6 psychopathologischen Mustern in Verbindung stehen, nämlich Internalisierung, also Traurigkeit, Antriebsschwierigkeiten, Distanziertheit, was natürlich sich in sozialem Rückzug, Kontaktvermeidung sich äußern kann, Enthemmung, also Impulskontrolle ist gestört, Antagonismus, Feindseligkeit, Denkstörung und somatoforme Störung. Und wie war jetzt das Ergebnis dieser Studie? Jedes dieser 6 untersuchten psychopathologischen Muster, die ich gerade genannt habe, war mit mindestens 4 gemessenen Markern signifikant assoziiert. Also zum Beispiel die Zeit, die sich die Probanden bewegt haben, war signifikant mit zum Beispiel Distanziertheit oder Denkstörung oder somatoforme Störung assoziiert. Das heißt im Umkehrschluss eben auch, es ist möglich, psychopathologisches Verhalten mit einem Smartphone zu registrieren. Aber viele der Marker sind eben auch unspezifisch. Das heißt, sie lassen sich nicht genau einem einzelnen psychopathologischen Muster zuordnen. Ja, zum Beispiel das späte Schlafengehen und Distanziertheit waren mit allen psychopathologischen Mustern assoziiert. Unser Experte schätzte die ganze Studie so ein. Er sagte, die Ergebnisse zeigen schon deutlich, Alltagsdaten aus dem Smartphone könnten in Zukunft helfen, psychische Erkrankungen früher zu erkennen und besser zu unterscheiden. Und besonders auffällig fand er, dass viele dieser Verhaltensdaten allgemeine Hinweise auf psychische Probleme lieferten, manche aber eben auch ein bisschen spezifischer für bestimmte Symptome waren. Im Kern aber auf jeden Fall sagte er, ist das eine gute Studie. Aber er zählte dann natürlich auch die Kritikpunkte auf, die ich schon angedeutet habe. Stichprobe fand er nicht so schön. Sehr starker Anteil an Frauen im Vergleich zu den Männern, ungefähr 83%. Das ist ein sehr großes Ungleichgewicht in seinen Augen. Auch die vergleichsweise jüngere Population, vor allen Dingen eben die Menschen um 30, die hier mitgemacht haben, da fände er es ebenfalls deutlich schöner, wenn wir tatsächlich bevölkerungsrepräsentative Stichproben hätten. Aktuell, so ergänzt er aber auch, ist er, was die Anwendung im klinischen Kontext angeht, noch sehr vorsichtig. Wir agieren hier auf einem sehr jungen Feld, so unser Experte. Was heißt das genau? Wir sind hier noch im Bereich der Grundlagenforschung, wo wir nach handfesten Zusammenhängen suchen. Aber eben Einzelstudien, wie jetzt diese besprochene, bringen uns auch da weiter. Bleibt also eine spannende Geschichte, Daten Daten vom Smartphone, die nicht speziell weiter registriert werden müssen, die einfach automatisch erfasst werden, können uns helfen, Krankheiten besser zu verstehen, besser zu klassifizieren. Wir bleiben da auf jeden Fall für euch dran, damit ihr da nichts verpasst und natürlich unsere ganzen anderen Folgen zu weiteren spannenden Themen auch nicht. Abonniert doch jetzt gleich unseren Podcast, soweit ihr das noch nicht getan habt.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.